Und damit herzlich willkommen zum Unterdessen am 23. Dezember. Es ist kurz vor Weihnachten und ich stehe hier nicht nur alleine im Studio, sondern neben mir steht auch noch Donata.
Hallo Asmus.
Bist du schon in Weihnachtsstimmung oder kommt das erst noch?
Das muss ich eigentlich noch rausfinden, weil irgendwie kommt das bei mir dann immer erst so am Abend, wenn ich ganz traditionell mit meiner Familie zusammensitze.
Das geht mir wirklich genauso. Also ich bin bislang nicht über den Weihnachtsmarkt gegangen. Ich habe versucht, jede Form von Weihnachtsmusik zu umgehen. Also Last Christmas muss ich mir nicht zum 10.000. Mal anhören. Wie hast du bislang Weihnachten, so Weihnachtsmarkt wahrgenommen?
Ich habe mir, glaube ich, ein paar Mal was auf dem Wenigemarkt, Weihnachtsmarkt, zu essen geholt mittags. Bin, glaube ich, einmal oder zweimal über den großen Weihnachtsmarkt am Domplatz gelaufen. Und ansonsten ist es irgendwie so ein Hintergrundrauschen. Und es sind sehr, sehr viele Leute in der Stadt unterwegs. Das fällt auf.
Das natürlich. Das ist immer, ich komme so ein bisschen so nah am Anger vorbei auf dem Nachhauseweg. Aber ich versuche, den Anger zu meiden. Wir geben erstmal so einen kleinen Einblick darin, was wir jetzt in dieser Sendung kurz vor Weihnachten machen. Wir haben natürlich wieder Herrn Jörimann dabei. Der schickt jedes Mal mit quasi schweizerischer Pünktlichkeit seinen Kommentar aus neutraler Sicht. Dann haben wir wieder, ich würde sagen, den allseits beliebten Kalenderblatt-Rückblick. 23. Dezember ist jetzt kein einfaches Thema für irgendwas. Das hat auch nicht mit Weihnachten zu tun, aber ich will noch nicht zu viel verraten. Und dann haben wir noch einen Geheimgast ganz am Ende. Mhm. Da verraten wir noch nicht genau, um wen es sich handelt, weil es ist so eine Art von Überraschungsgeschenk. Und dann hat auch noch Uli berichtet von einem Workshop, den sie mit Studierenden aus der Uni Erfurt gemacht hat. Und da hat sie auch noch eine Umfrage mitgebracht, die die Studierenden mitgemacht hat. Du hast ja selbst an der Uni studiert hier in Erfurt.
Genau, ich habe auch ein paar Mal Studium Fundamentale mitgemacht, weil das halt im Studienplan drin ist. Aber ich muss sagen, so ein Radio-Workshop wäre, glaube ich, spannender gewesen als ein, zwei Stufus, die ich damals gemacht habe.
Was hast du dann gemacht? Also das könnte man vielleicht noch interessieren, dass es ein bisschen interessanter ist als das, wo man ein bisschen Referenzrahmen. Was hast du denn da gemacht?
Also ich habe zum Beispiel einmal ein Seminar über Annemarie Schimmel gemacht. Das war eine Islam-Kennerin. Grundsätzlich super coole Frau. Leider hat mir der Aufbau des Seminars überhaupt nicht gefallen.
Und beim Thema Islam sind wir schon bei einem Thema, was auch noch in der Sendung vorkommen wird. Und zwar ein Ausblick auf das Jahr 2026. Aber da ist noch nicht zu viel zu verraten, weil Vorfreude ist die schönste Freude. Mhm. Und man will ja nicht zu viel verraten direkt am Anfang. Und wir hören erstmal noch ein bisschen Musik, bevor wir uns vollends in die Sendung stürzen. Und was mir eben noch aufgefallen ist, Weihnachten ist ja die Zeit, wo man gerne spendet und schenkt. Mhm. Und zu dem Thema habe ich mit jemandem vom Deutschen Roten Kreuz geredet. Da würde man sich jetzt fragen, was hat das Deutsche Rote Kreuz mit Weihnachten und Schenken zu tun? Es geht dabei ums Blutspenden, was ja auch eine Form von Schenken ist. Mhm. Das hören wir dann in der zweiten Stunde. Wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik und da habe ich mal zwei Intros rausgeholt aus ein und demselben Anime, verschiedene Staffeln. Und ich fand immer, dass am besten lernt man so eine Serie eigentlich kennen, indem man sich die Intros anhört.
Das
machen wir jetzt am besten. Ich habe es das erste schon mal das ist schon ein paar Monate her in der Sendung gespielt, aber ich finde, manche Lieder kann man sich auch mehrfach anhören.
Akurameru varo yakara, antara nanka jatabaratte mo kanawan, 今日も才能変わらど真ん中積み上げてくトップトップ鬼とチャンバラのリリカのチェスまさか渡る大海原花ぶたすぎシャララ払いたいのならマスターまでのサンスタバ誰が開いたかパンドラアートは誰がっても知らんがら何百年待ったか超久しぶりのシャバだガキや若葉まだこっち来んじゃねえよバカが今確かに目が合ったなこういうことかシャマラン入れた眠り飽きた先で君が待ってた盾と矛が肩を抱き合ったら怒りが消え去ったら心からだ頭みなぎってゆくなんだか背中に今腹が生えたならば暗闇からのさらば飛び立ってゆく体心からだ頭懐かしい温かさ足元に今腹が咲いたならば暗闇からのさらば飛び立ってゆく体何度だって生きるお前や君の中またの暗闇耳の中胸の奥に付いてるメロディーリズムに、
war jetzt richtige Frauenpower hier am Ende Und um Frauenpower in einer gewissen Art und Weise geht es jetzt auch im Kalenderblatt. Du hast jetzt so ein bisschen schon mal auf meine Notizen drauf gedunst und du weißt, da wird um eine quasi Ordensfrau im ersten Teil gehen, und zwar Angela Maria Autsch. Aber ich finde schon mal den Nachnamen sehr, sehr sympathisch. Und sie wurde 1900, also kann man sich sehr einfach merken, am 26. März 1900 als Maria Cecilia mit E am Anfang, habe ich auch noch nie erlebt, dass man, hast du die Schreibweise schon mal jemals gelesen mit E am Anfang, so ein Cecilia?
Doch, tatsächlich. Aber der Name hat wirklich sehr viele verschiedene Schreibweisen.
Also mir ist die Schreibweise wirklich noch nie wirklich vorgekommen. Und das Besondere ist, dass sie in ihrer Jugend schon mit 15 Jahren, also heute sehr jung, als Kindermädchen angefangen hat und danach so als Verkäuferin im Modegeschäft angefangen hat. Jetzt kann man sich fragen, Modeverkäuferin ist jetzt nicht so eine ganz geistliche Tätigkeit, oder was würdest du dazu sagen? Ist jetzt nicht so christlich angehaucht?
Bestimmt könnte man da auch was finden, aber ich glaube, es ist halt auch ein sehr kreativer Job und sehr gesprächslastig. Und Gespräche führt man als Ordensfrau sehr viele.
Ja, und das hat ihr nämlich später geholfen. Sie war mal verlobt, also für eine Ordensfrau relativ unüblich in der frühen. Natürlich, bevor man in den Orden eintritt, kann man natürlich sich verheiraten und Kinder haben. Aber sie ist, leider hat ihre Verlobung nicht lange gehalten, da Ehemann nennt man es ja gar nicht, sondern ihr Verlobter hat sich erhangen, leider, also hat Suizid begangen, und danach musste sie halt umziehen, weil natürlich großer Skandal, ihr Partner bringt sich um, da kannst du natürlich als Frau nicht mehr alleine wohnen.
Wann war das ungefähr?
In den 1930er Jahren, also wirklich schon etwas länger her. Und da musste sie wieder mit ihren Eltern zusammenziehen, und in der Zeit hat sie zum Glauben gefunden, zwar zum Trinitärerorden. Da könntest du wahrscheinlich mehr zum Trinitarierorden sagen als ich. Und 1933, also 3 Jahre danach, begann sie ihr Postulat.
Genau, das ist der Einstieg praktisch in den Orden.
Und zwar nicht in einem deutschen Kloster, sie kommt so ungefähr so, sagen wir mal, so näher so Norddeutschland, so Niedersachsen so ungefähr hat sie da gewohnt, sondern in einem Tiroler Kloster, und zwar in Mötz, und zwar 1933. Und 1934 wurde sie eingekleidet, also quasi hat die Ordensgewänder bekommen, so ein bisschen mehr, im Englischen würde man sagen Commitment, ein bisschen mehr, so ein bisschen mehr, kann man sagen, so ein bisschen ihren Glauben zu bestätigen. Und 38 legte sie dann ihr ewiges Gelübde ab. Also
das ist praktisch die, in Anführungsstrichen, Heirat. Also absolutes Entscheiden für den Orden, für Jesus, für die Gemeinschaft. Und da kriegt man auch einen Ring.
Ja, so ist ja auch schon eine richtige Hochzeit in dem Fall. Nur würde man jetzt sagen, 1938, Österreich ist ein bisschen schwierige Zeit, und da liegt man genau richtig. Und zwar nach der Machtergreifung der Nazis in Österreich wollten die das Kloster enteignen. Da gab es aber so eine ganz listige Finte, weil das Kloster hat rein regeltechnisch einem spanischen Orden gehört. Deswegen hat sie sich im Namen ihres Klosters an den spanischen die spanische Botschaft gewandt, um die um Hilfe gebeten, und das war den Nazis offenbar ein bisschen zu viel. Damit ist sie aber auch ein bisschen ins Kreuzfeuer der Nazis geraten. Und naja, ins Kreuzfeuer der Nazis will man sich nicht wirklich begeben. Und naja, dieser Widerstand hat natürlich auch dann die Gestapo, also die geheime Polizei, auf sie aufmerksam gemacht. Und sie wurde dann 1940 am 12. August wegen Führerbeleidigung und Wehrkraftzersetzung erstmal ins Gefängnis gesteckt. Und danach hat man ihr Tagebuch gefunden. Also Führerbeleidigung finde ich ein bisschen schwer zu sagen, wenn man es in sein Tagebuch niederschreibt.
Ach so, ich dachte, weil von wegen, ihr kriegt unser Kloster nicht, und dann schon Führerbeleidigung.
Nee, das nicht, aber sie hat sich dann schon ein bisschen despektierlich, Anführungszeichen, gegen Hitler, weil gegen Hitler kann man sich nicht despektierlich genug äußern, geäußert in ihrem religiösen Umfeld. Und dann hat man ihr Tagebuch entdeckt, wo sie das dann nochmal niedergeschrieben hat. Und dann wurde sie von ins Innsbrucker Gefängnis gebracht und von dort aus nach Rosenheim überführt, also nach Deutschland wieder überführt. Mhm. Und wurde dann halt natürlich ohne Gerichtsverhandlung ins Konzentrationslager Ravensbrück verschifft und musste dort erstmal den roten Winkel als politischen Häftling führen, ich finde es ein bisschen krass, weil gegen Hitler sich erstmal zu äußern, finde ich erstmal eine unpolitische Handlung heutzutage, aber ich glaube, zu der Zeit war es eine sehr mutige Handlung. Und eigentlich sollte sie am Anfang erstmal so Bauarbeiten leisten, also schwere Bauarbeiten, Steine durch von A nach B bringen, Mauern hochbauen. Aber dann hat man gemerkt, die Frau hat einen Fable oder ein gutes Gespür für Krankenarbeit, also Umgang mit Patienten, wie man sich um die kümmert. Und danach wurde sie halt ins Krankenrevier versetzt. Und dort hatte sie halt auch Zugang zu Waschmitteln, sauberer Kleidung und halt auch zur Küche und hat halt das an die Inhaftierten verbracht. Ah. Und sie hat halt auch sehr viel mit Wöchnerinnen, also mit frischen Müttern in Kontakt getreten und hat sich um die offenbar sehr, sehr fürsorglich gekümmert. Nur leider wurde sie dann 1942 nach Auschwitz deportiert, um dort die Frauenlager mit aufzubauen und ist dort leider selbst an Fleckentyphus, also wirklich einer schweren Krankheit erkrankt.
Das absolute Todesurteil damals.
Und wurde ins SS-Lazarett verbracht und ist leider dann am 23. Dezember 1944 im KZ Auschwitz verstorben, nachdem die Alliierten das bombardiert haben, das KZ. Und ist an einem Schrapnellsplitter in der Lunge leider verstorben. Und aufgrund ihrer wirklich Fürsorge und Hingabe wurde sie als Engel von Auschwitz berüchtigt und bekannt. Mhm. Und daran erinnern immer noch viele, der Begriff Engel von Auschwitz ist immer noch sehr bekannt. Und sie wurde von Papst Franziskus aufgrund ihrer heroischen Tugenden mit dem heroischen Tugendgrad und damit auf einem Schritt zur Seligsprechung begeben. Also ist wahrscheinlich, wäre für sie ein gewisser Trost, aber ist wahrscheinlich für alle Angehörigen wenig tröstend gewesen.
Wobei so eine Seligsprechung auch immer wieder der Vorschritt zur Heiligsprechung ist.
Da muss man natürlich wieder abwarten, wie es dann mit dem neuen Papst weitergeht, ob er denn mit der Heiligsprechung dann fortführt oder nicht. Aber ich würde es ihr auf jeden Fall gönnen, wenn man den Titel Engel von Auschwitz hat, dann ist natürlich irgendwo auch dann verdient. Die zweite Frau, an die ich gerne erinnern möchte, ist Eva Mamlock. Die wurde ein paar Jahre später, aber auch ungefähr 20 Jahre später in Berlin geboren. Und zwar als zweite Tochter eines jüdischen Ehepaares, die einen Spirituosenladen hatten.
Wichtig und richtig.
Und was ich sehr interessant fand, sie ist schon mit 14 Jahren antifaschistisch aufgedacht, indem sie auf einem Kaufhaus die Parole Nieder mit Hitler pinselte. Also 1932, 33 ungefähr, musste diese Parole aufs Dach geschmiert haben. Man ist sich nicht ganz sicher, ob das nur eine Geschichte ist oder nicht, weil davon gibt es keine Überlieferung, keine Zeitungsberichte, keine Polizeiberichte. Aber es gibt Erzählungen, dass sie das gemacht hat. Und naja, hat sich schon sehr früh gegen Hitler engagiert. Und leider ist sie das erstmal wirklich aktenkundig erwähnt worden, als sie mit Sozialisten zusammen auf den Gräbern von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht auf einem Friedhof in Berlin dort Blumen niedergelegt hat. Und das hat halt die Gestapo offenbar nicht gemocht. Und da ist sie damit erstmal aktenkundig geworden und ist dann am 23. November 1934 in die sogenannte Schutzhaft, da kann man die Anführungszeichen nicht groß genug machen, in Schutzhaft genommen worden. Dann wurde sie dann aber auch wenige Tage später schon ins Frauenkonzentrationslager Moring überstellt. Und naja, das wurde dann ein paar Tage später, also am 11. Dezember, damit begründet, dass sie sich staatsfeindlich eingestellt hat. Was natürlich als jüdische Frau, die antifaschistisch angestellt ist, ist natürlich klar, dass sie staatsfeindlich in dem Sinne ist. Und naja, war bis 1935, also schon für eine etwas längere Zeit, in diesem KZ eingesperrt. Mhm. Nach ihrer Inhaftierung hat sie sich aber auch wieder in den Untergrund zurückgezogen, also nicht komplett, sondern ihre politische Arbeit in den Untergrund verlegt und hat sich dort damit beschäftigt, antifaschistische Flugblätter zu schreiben und zu verteilen und auch Literatur zu verteilen, unter anderem auch in ihrem Arbeitsplatz, was dann leider mit ein bisschen auf sie zurückgefallen ist, da einer ihrer Vorarbeiter, der sie offenbar nicht mochte, an die Gestapo verraten hat. Mhm. Und da wurde sie mit einer Mitarbeiterin und ihrer Schwester und ihrer Mutter, mit der sie zusammen in einer Dreizimmerwohnung lebte, inhaftiert. Man muss dazu immer sagen, sie hatte damals kurz vor der Zeit einen Sohn zur Welt gebracht. Man weiß nicht ganz genau, wer der Vater ist. Offenbar hat man den Namen des Vaters nie angegeben, um ihn halt vor der sogenannten Rassenschande, was damals ja ein Straftatbestand war, zu schützen, da er als Nicht-Jude mit einer Jüdin Verkehr hatte und ein Kind gezeugt hatte. Deswegen geht man davon aus, dass der Vater nicht bekannt ist, aus den Gründen, nicht weil sie ihn nicht kannte oder weil sie sich nur einmal getroffen haben, sondern
um ihn zu schützen.
Um ihn, dem Vater zu schützen. Da wurde sie 1941 in eine Schraubenfabrik dazu verdonnert und dort wurde sie halt mehr oder weniger verraten und ist dann in ein ins Konzentrationslager, ich weiß nicht, ist ins Ghetto in Riga überführt, also wirklich sehr weit weg von ihrer Heimat nach Lettland und sollte dort halt eine Zwangsarbeit leisten, um den, den Flughafen dort aufzubauen. Und naja, man kann sich vorstellen, so wirklich schwerste körperliche Arbeit mit sehr, sehr wenig Nahrungsmitteln, das schlaucht den Körper, egal von wem, schon extrem schwer. Und wurde dann kurze Zeit später ebenfalls ins Konzentrationslager Auschwitz verbracht, welches jetzt, ins KZ Riga Kaiserwald, also relativ in der Nähe, nicht Auschwitz, zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester wurden sie ebenfalls dahin deportiert. Mhm. Man muss immer sagen, sie hatte damals dann keinen Kontakt mehr zu ihrem Kind. Das ist nämlich in Berlin im Waisenhaus geblieben. Und man kann sich vorstellen, was mit einem jüdischen Waisenhaus unter den Nazis passiert ist. Die wurden leider alle, also jedenfalls ihr Kind wurde ebenfalls deportiert und ist dort dann auch im KZ umgebracht worden. Mhm. Sie selbst ist ebenfalls am 23. Dezember 1944 in dem KZ umgebracht, oder nicht umgebracht worden, sondern ist angeblich an Körperschwäche gestorben. Und man kann sich vorstellen, das war jetzt kein natürlicher Tod, sondern wirklich ein herbeigeführter Tod durch zu wenig Nahrung mit, in Ergänzung mit zu viel körperlicher Belastung. Und ich wollte halt einfach an die beiden erinnern, weil A, es sind zwei Frauen, die sich während einer der dunkelsten Zeiten unserer Geschichte wirklich sehr menschlich verhalten haben. Mhm. Und auch zu der Weihnachtszeit kann man an solche Frauen immer wieder erinnern.
Absolut.
Wir machen jetzt gleich weiter mit Herrn Jörimann, der natürlich um einiges schönere Themen behandelt in seinen aus neutraler Sicht Kommentaren. Aber du hast Musik mitgebracht. Das erste ist von Elton John. Kannst du uns dazu irgendwas sagen?
Ja, das ist nämlich das Lied Your Song. Ich finde, das ist eines der schönsten Liebeslieder, die es gibt. Und ich höre das sehr gerne. Deswegen habe ich es mitgebracht.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a travel and show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in the world. Sat on the roof and kicked out the moss. Well, a few other verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the
Guten Tag. Die Menschen, die sich für politische Dinge interessieren, diskutieren recht intensiv, wie weit der Aufstieg der extrem rechten Bewegungen auf das Versagen der Linken zurückzuführen sei. Die Frage ist nicht korrekt gestellt. Sie geht davon aus, dass links und rechts unverrückbare Kategorien sind in der politischen Auseinandersetzung, und das trifft nicht zu. Man sieht es in der Praxis schon seit der Entstehung der Zweiteilung, die meines Wissens auf das vorrevolutionäre und revolutionäre Frankreich zurückgeht. Die französische bürgerliche Revolution hat innerhalb von 10 Jahren einen der mächtigsten Kaiser Europas hervorgebracht, einen kleinen Mann, der als kleiner Militär begonnen hat, aber immerhin, vom Bürger Bonaparte zum Kaiser Napoleon war es ein verhältnismäßig kurzer Weg. War der links oder rechts? Hat die Guillotine mehr linke als rechte Köpfe abgeschnitten? Die Auseinandersetzungen innerhalb der Linken im 19. Jahrhundert sind bis aufs Komma dokumentiert, und als zum Ende des Ersten Weltkriegs die kommunistischen und sozialistischen Bewegungen ein bisschen überall an die Macht kamen, waren es nicht nur die Kräfte der Rechten, welche sie wieder zu Fall brachten, sondern gerne auch interne Auseinandersetzungen. Die Geschichte der Sowjetunion kann man nur zu ganz kleinen Teilen als eine Erfolgsgeschichte der Linken lesen. Dieser Fall muss unter einer eigenen Kategorie abgehandelt werden. Die Befreiungsbewegungen, die sich in den 50er und 60er Jahren ein bisschen überall im Süden der Welt durchsetzten, zogen kaum einmal eine linke Politik durch, welche den Namen auch verdiente. Und daran waren auch nicht immer die US-Geheimdienste schuld. Wenn man sich anschaut, was in Nicaragua und in Venezuela aus dem sozialistischen Ideenreich in die lateinamerikanische Realität übergeschwappt ist, wird man sich jedenfalls nicht zufrieden den Bauch kratzen. Die Volksrepublik China nennt sich sozialistisch, soviel ich weiß. Jedenfalls ist die kommunistische Partei an der Macht. Hier aber ist eher von Macht zu sprechen als von Kommunismus, wobei in der Strategiezentrale immerhin die Gesamtinteressen des Landes im Vordergrund stehen. Dahinter finden die gleichen Machtkämpfe statt wie ein bisschen überall. Und auf jeden Fall bestehen die chinesischen Interessen keineswegs in einer Form der kommunistischen Internationale, sondern der chinesischen Vorherrschaft, was man angesichts der Gegenspieler in den Vereinigten Staaten zwar begreift, aber schlicht und einfach nicht links nennen kann. Und auch nicht rechts. Wir kleinen Fische organisieren uns in links- und rechts drehenden Schwärmen und haben selbstverständlich die Tendenz, bei unseren Prinzipien zu bleiben. Und solche Prinzipien waren bis vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten bei den Linken und bei den Rechten gut und verständlich geordnet und jeweils für die eine Partei immer besser als bei der Gegenpartei. Wenn es aber in den realpolitischen Prozess hineingeht, dann bleibt von solchen Prinzipien nichts übrig. Fertig Revolution, fertig freies Unternehmertum, freies Spiel der Kräfte, unsichtbare Hand der Märkte, fertig Gleichheit, Freiheit, Schwesterlichkeit. In der Praxis betreiben alle Regierungen in allen Ländern keine Politik mit Grundsätzen mehr, sondern eine Politik des Interessensausgleiches. Ein Verteilungswalzer der verschiedenen Lobbys im Land, die in der Regel nicht zufällig zu ihrer Stärke gekommen sind. Es können daraus durchaus lustige Kombinationen entstehen, da die Interessengruppen selber nicht homogen sind, wenn man mal von den Bauern und Bäuerinnen absieht. Das ist aber sowieso ein Spezialfall, die Bäuerinnen und Bauern. Sie sind so etwas wie fleischgewordene Ammenmärchen, reine, als Gruppe gut bezahlte Trägerinnen von Ideologie. Die Herstellung von Fleisch, Gemüse, Getreide, Kartoffeln und so weiter wird weltweit von den jeweiligen Ländern als strategischer Sektor definiert und hoch subventioniert, mit den bekannten Folgen: Überproduktion und Vergiftung der globalen Konsumentinnen. Wobei es sich um eine milde Form der Vergiftung handelt, sonst würden uns diese Bevölkerungen ja rasch aussterben. Stattdessen werden sie immer älter und beginnen, vegetarisch zu leben. Jedenfalls kann man die Landwirtschaft nicht als Ökonomie bezeichnen. Hier geht es um ein Schauspiel für die Öffentlichkeit, eine Darbietung, welche der modernen Gesellschaft und ihren Gesellschafterinnen beweisen soll, dass sie nach wie vor in einem Biedermeierstaat leben. Solange die Kuh scheißt, ist die Welt in Ordnung. Der China-Handel mit bayerischen Schweineöhrchen und Schnauzen und Schwänzchen bleibt ein kleiner Scherz der Weltgeschichte, das atypische Auftreten kapitalistischer Strukturen in diesem rein politischen Scherztheater. Vor dem Hintergrund solcher agrarpolitischer Mätzchen kann man alles anstellen, zum Beispiel das Verbrenner aus nicht nur bekämpfen wie unser fantastischer Bauernvertreter Weber, sondern sogar aufheben auf der EU-Stufe. Wirft man allerdings einen Blick nach Frankreich, so sieht man, dass auch die Bauern außer Kontrolle geraten können. Aber in Frankreich war die Agrarpolitik sowieso niemals derart ideologisch aufgeladen wie in Deutschland. Oder in der Schweiz, wo der Fondue-Werbespruch «Etwas stinken muss es» das Verhältnis des modernen Menschen zu seinem eigenen Leben auf den Punkt bringt. Hätte man für den Kopf nicht die üblen Gerüche aus dem Stall, müsste man sie direkt im Labor produzieren und als Parfum auf den Markt bringen. Vielleicht steht uns dieser sensorische Klima- und Kulturwandel sowieso noch bevor, nachdem wir jetzt seit Jahren mehr oder weniger geruchlos durch die Gegend taumeln, immer gut gewaschen, sauber geschminkt und eben mit Parfum bestäubt. Von Hermes gibt es einen Geruch, der «Terre» heißt. Der Schritt zu «Merde» ist nicht weit. Ich schweife ab. Ich wollte nur sagen, dass das Aufkommen rechtsextremer Bewegungen nicht direkt dem Versagen der Linken zuzuschreiben ist, sondern der Veränderung der Politik selber. Abgesehen vom Vokabular und vom Parteiprogramm sind sämtliche Unterschiede weggeschliffen. Das einzige Alleinstellungsmerkmal ist die Verneinung geblieben, aber auch die hat sich meines Erachtens erschöpft. Die Rechtsextreme ist nur eine von mehreren möglichen Ausdrucksformen der Machtlosigkeit, welche die Menschen vor der großen Politmaschinerie empfinden. Im Moment ist sie wohl darum so attraktiv, weil die anderen, nämlich eben die linken oder vermeintlich linksextremen Gruppen, nun mindestens 20 Jahre lang den Beweis nicht zu erbringen vermochten, dass sie etwas ändern können. Das Gejammer auf dieser Seite kommt auch einer Kapitulation vor der Politmaschine gleich. Die Machtlosigkeit vor und in der Wirtschaftsmaschine ist im Vergleich dazu ein Kinderspiel. Daran hat man sich bereits gewöhnt. Man kennt die Regeln. Es ist übrigens gerade im gewerkschaftlichen Sinne ein Regelwerk, das je länger, desto mehr an die Passionsspiele im Bauernstand erinnert. Einfach diesmal gebunden an die politische Tradition der Linken. Bloß vermag es die Linke durchaus nicht, im Zeitalter der wegmutierenden Industrien die Passionsspiele neu zu definieren oder wenigstens in ein Biedermeier-Ritual zu verwandeln. Je weniger man sich im herkömmlichen Gesellschaftsmuster eine Zukunft vorstellen kann, desto mehr rutscht die Klasse der Beschäftigten ins Lager der Schreihälse. Die tun wenigstens etwas, nämlich schreien. Während sich die klassischen Interessensvertreterinnen an ihre Posten im politischen Betrieb klammern, während sie vornrum den Beschäftigten ein paar schöne Töne flöten. Ja, diesen Eindruck muss man zwangsläufig erhalten, und zwar zwangsläufig deshalb, weil man auf die Entwicklung von Industrie und Gesellschaft im Moment schlicht und einfach keinen Zugriff hat. Das ist oder wäre die erste politische Aussage, auf der jedes Programm im Moment aufbauen müsste. Das leistet sich aber niemand, weder die Bauern CSU noch die Arbeiter SPD noch die Grünen und Grüninnen, die schon gar nicht, und von der Allianz für Deutschland und ihren rechtsextremen Bestandteilen ebenso wie von ihren Parteiführerinnen, Darstellerinnen wie die Sancha Pancha wollen wir gar nicht erst sprechen. Kommt mir übrigens in den Sinn. Ich bin ja einer dieser Gratis-Individuen, das heißt, ich erledige am Computer neben dem Tagesgeschäft immer gerne ein paar Spiele, für die ich nichts bezahlen mag. Ich bin einerseits sparsam von meiner Herkunft her, zwar nicht aus dem Schwabenland, aber doch wenigstens noch weiter im Süden, und andererseits, weil uns das Internet immer als die Sphäre des Möglichen und der Freiheit angeboten wurde. Ich muss zugeben, dass ich in letzter Zeit die eine oder andere Ausnahme gemacht habe. Seit ich gehört habe, dass sich die Kreise um die Lastwagenhupe in den Vereinigten Staaten und um die Sancha Pancha bei euch und überhaupt alles, was irgendeinen Käfer zwischen den Ohren hat, dass sich diese Kreise also bemühen, die Wikipedia zu unterwandern und die Inhalte zu übernehmen, was mich vollkommen rational dünkt, weil auf der Wikipedia im Großen und Ganzen verifizierbare und faktenbasierte Artikel stehen, also ein Graus für alles, was Sancha Pancha und Lastwagenhupe und Vincent Bolloré und all die anderen schwach beleuchteten Rotlichtviertel ist. Seither also habe ich schon zweimal einen kleinen Beitrag für die Wikipedia gespendet. Aber abgesehen davon bin ich also ein Gratisnutzer, und das hat zur Folge, dass in meine Gratisspiele immer wieder Werbung eingeblendet wird. Neuerdings auch ein Spieler von der fantastischen Internet-Wahrheitszentrale News, welche von einem Typen finanziert wird, der seinen Namen bei eurer früheren Radioadresse gestohlen hat, ein Herr Gotthard, den im Übrigen Gott segnen möge oder auch nicht, ganz wie es ihm beliebt. Jedenfalls hat in diesem Sender der mit allem Mistwasser parfümierte und übel beleumdete ehemalige Bild-Chefredakteur Julian Reichelt ein paar weitere parfümierte und beleumdete ehemalige Mitarbeitende des parfümierten und beleumdeten Presseorgans Bild versammelt. Eine Einspielung ist mir jüngst aufgestoßen, nicht weil sie etwa progressiv geklungen hätte, sondern weil ich mir plötzlich wieder vergegenwärtigte, wie heute nicht Politik, sondern Stimmung gemacht wird von mit Mistwassern parfümierten Quisi-Quasi-Redakteuren. Julian Reichelt beschwerte sich also am 17. Dezember 2025 über das Finanzamt, welches für Bürgergeldempfänger eine Extrawurst brät, ich nehme an, indem es ihnen verlängerte Zahlungsfristen einräumt, während die Normalbürger, für welche der mit allen Mistwassern gewaschene und parfümierte Julian Reichelt die gerechte Empörung in treffende Worte fasst, vom Finanzamt mit der Eisenfaust kujoniert werden, sprich, sie werden angemahnt, wenn sie ihre Rechnungen nicht pünktlich bezahlen. Man könnte in der Sache einwenden, dass so ein Bürgergeldempfänger in der Regel öfter nicht flüssig ist und, wenn er Geld hat, dasselbe eher für den Kauf einer Bratwurst verwendet als zur Begleichung von Steuerschulden, die ich mir bei einem Bürgergeldempfänger ohnehin nicht besonders hoch vorstelle. Es erscheint mir geradezu als systematisch realistisch, wenn das Finanzamt regelmäßig darauf verzichtet, Sanktionen auszusprechen und Betreibungen einzuleiten gegenüber von Menschen, welche gar nichts besitzen. So also meine allgemeine Einschätzung aus der Distanz des Unwissens heraus zugegeben. Aber eigentlich stieß mir dieses Mistwasserelaborat gar nicht wegen des Inhalts auf, sondern weil ich mir absolut sicher bin, dass dieser Mistwasserjournalist, der natürlich niemals in seinem Leben als Journalist gearbeitet hat, sondern immer bei der Bild-Zeitung, dass dieser Mistwasserjournalist niemals in seinem Leben einem Bürgergeldbezüger näher gekommen ist als die obligatorischen 500 Meter, welche jeden Bildschreiber vom Gegenstand seines Schreibens trennen muss. Das völlig inhalts- und gegenstandslose Elaborat kam nur zustande, weil der Reichelt im Zusammenhang mit der Diskussion über Bürgergeld oder Grundsicherung wieder mal einen Kübel Jauche ausleeren musste, weil er wieder einmal über die Schwächsten der Gesellschaft vom Leder ziehen musste, wie dies bei ihm und seinesgleichen stets der Fall ist, wenn es um die Existenzsicherung wenig bemittelter Mitmenschen geht, sowieso natürlich, wenn es sich um Menschen aus anderen Ländern der Erde handelt. Damit dies auch noch gesagt ist, ein bisschen Jauche über die Jauche-Schreiberlinge, das muss zu Weihnachten immer auch sein. In diesem Sinne wünsche ich ein frohes Fest. Guten Tag.
Das war aus neutraler Sicht von Herrn Jöriman. Alle Folgen, die bislang bei uns gelaufen sind, könnt ihr auf der Seite von Radio Frei nachhören und dann auch den Text nachlesen, denn Herr Jöriman spricht immer sehr viel und da finde ich es immer sehr hilfreich, nochmal nachzulesen. Lesen zu können, was er gesagt hat. Und wir machen jetzt weiter mit Musik. Das habe ich diesmal jetzt rausgesucht und zwar von einem Videospiel, was dieses Jahr sehr ausgezeichnet wurde bei den Videospielen, bei den Video Game Awards und hat da quasi alles abgeräumt. Und ich habe das auch schon mal gespielt bei uns, aber ich fand es einfach so extrem schön, dass man es einfach nochmal wiederholen kann. Und es passt auch zu Herrn Jöriman, denn es ist teilweise auf Französisch und Herr Jöriman spricht, wie ich weiß, auch sehr gut Französisch.
Dim, dam, dalilam, vacam, s'en va dans l'oubli éternam. Stadum guardiam, dili, 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 dam, lutes sera dolilom, seram. Dim, dim, da, 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 dim, dim, da, 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 dim, da, di, dam. Dim, dim, da, 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 dim, dim, da, 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 dim, da, di, dam. Dont là-haut sera ravi. L'étoile à ce renoir griffera. Clair, obscur, trouble de rature, trouble rare et fait. Clair, obscur, bordé aux peintures, trouvera sans aile. Clair, obscur, trouble de rature, trouble rare et fait. Clair, obscur, bordé aux peintures, trouvera sans aile. Clair, obscur, trouble, rature, clair, obscur, guardé aux peintures. Clair, obscur, trouble de rature, courbera et fait. Clair, obscur, guardé aux tu trouveras sans aile. Clair, obscur, trouble de rat, tu trouveras effet. Clair, obscur, guardé au pain, tu trouveras sans aile. Thank you.
femelle. Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes. Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cil. T'avais juste à lever le cil. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Je t'aime. Pour t'éviter de souffrir, je n'avais qu'à te dire je t'aime. Ça m'a fait mal de te faire mal. Je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je t'ai mis la bague au doigt, je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe et je subis tes balivernes. Et je subis tes balivernes. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Je t'aime. Je sais pas si je t'aime. Je sais pas si je t'aime. Je me suis fait mal en m'envolant. Je n'avais pas vu le plafond de verre. Tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Je sais pas si je t'aime. Je sais pas si je t'aime.
Da musst du jetzt bei dem zweiten Lied nochmal den Titel vorlesen, denn ich habe wirklich keine Ahnung, wie man das ausspricht.
Also das Lied heißt Est-ce que tu m'aimes? Liebst du mich? Und der Refrain geht eigentlich: Liebst du mich? Ich weiß nicht, ob ich dich liebe. Liebe ich dich? Ich weiß nicht, ob ich dich liebe. Und das Lied geht im Grunde darum, dass jemand darüber singt, dass er nicht mehr weiß, ob er seinen Partner noch liebt oder nicht, weil sich der Partner so verändert hat.
Das ist natürlich auch ein schwieriger Text an der Stelle. Wir machen jetzt mit einem ganz anderen Thema, weil und zwar mit der Blutspende. Mhm. Das ist ja jetzt, kann man sagen, ist eine Form von Weihnachtsgeschenk, wenn man das jetzt macht. Hast du denn schon alle Weihnachtsgeschenke so kurz vor Weihnachten zusammen oder ist das noch so ein, jetzt nochmal kurz losrennen, um die letzten Geschenke zu?
Also ich habe meine letzten Geschenke schon besorgt für meine Eltern und ansonsten, ja, vielleicht hole ich noch mal eine nette Schokolade für ein paar Freunde, aber so am, ja, ist eigentlich alles erledigt.
Geht mir genauso, alle Weihnachtsgeschenke schon zusammen. Wer jetzt vielleicht Leuten, die er nicht persönlich kennt, eine Form von Weihnachtsgeschenk machen will, der kann am 26.12. zur Blutspende gehen. Das bietet die DRK an, also das Deutsche Rote Kreuz an. Und da habe ich mit Felix Röhren vom Deutschen Roten Kreuz ein Interview geführt für Leute, die jetzt nicht so viel Ahnung von Blutspenden haben oder vielleicht auch Leuten, die Angst vor Blutspenden haben. Hast du Angst davor, von Nadeln?
Also ich war bis jetzt in meinem Leben einmal Blutspenden und das war an sich kein Problem, das Blutspenden an sich. Mein Problem war, dass ich davor nichts gegessen habe und dann erstmal was essen musste, um dann wiederzukommen. Und dann, nachdem ich geblutspendet habe, bin ich umgekippt.
Das ist natürlich nicht gut. Das ist natürlich immer gut, dass da beim Deutschen Roten Kreuz immer Leute dabei sind, die wissen, was man da machen muss. Aber wer jetzt mehr Informationen haben will, was man beim Blutspenden machen muss, wie das abläuft, alle Fragen, die man haben könnte, werdet ihr jetzt wahrscheinlich beantwortet bekommen. In der Vorweihnachtszeit wird ja viel um Spenden gebeten. Um eine andere Art von Spenden bittet das Rote Kreuz zurzeit, und zwar um Blutspenden zur Weihnachtszeit. Und dazu habe ich mir jemanden ins Interview geholt, Felix Röhren vom DRK Deutschland. Vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben.
Hallo, guten Morgen.
Warum ist es denn jetzt gerade wichtig, zwischen den Feiertagen und zwischen Weihnachten und Neujahr extra jetzt Blut zu spenden?
Also grundsätzlich erstmal, wir hatten ein tolles Jahr, was die Blutspende angeht. Wir hatten viele Blutspender, die uns besucht haben. Und das war wirklich klasse, weil wir das ganze Jahr über sehr gut die Kliniken und Krankenhäuser mit Blut versorgen konnten. Ab Oktober ging das Blutspendeaufkommen dann aber so ein wenig runter. Und jetzt mittlerweile ist es so weit runtergegangen, dass wir teilweise schon rationieren müssen und nicht mehr jegliche Anfragen mit Blut versorgen können. Das kommt vor allen Dingen daher, weil ab Oktober jedes Jahr eigentlich losgeht, dass die Erkältungswelle um sich schlägt. Und das Problem ist, wenn ich eine Erkältung hatte, dann darf ich erstmal eine Woche kein Blut spenden. Hatte ich eine Erkältung mit Fieber, dann muss ich sogar 4 Wochen aussetzen. Und das merken wir auf den Spendeterminen immer ganz deutlich. Und darum ist es gerade jetzt wichtig, wenn man fit ist, gerne Blut spenden kommen.
Kann man erstmal so ganz grundsätzlich fragen, wer darf eigentlich Blut spenden? Weil ich habe gelesen, ab 18 darf man erst Blut spenden. Es gab mal eine Regel, dass man nur bis zum bestimmten Alter Blut spenden darf. Wie ist denn da jetzt so die genaue Rechtslage? Wer darf jetzt spenden? Wie oft darf man spenden? So, das sind erstmal die grundsätzlichen Fragen, die man hat, vielleicht wenn man noch nicht mal einmal Blut spenden war.
Ja, genau. Also grundsätzlich ist es so, man muss 18 Jahre alt sein, das ist richtig. Früher gab es mal eine Altersgrenze nach oben, die wurde aber aufgehoben. Also theoretisch kann man spenden gehen, sobald man 18 ist und dann ein Leben lang. Wichtig ist immer, dass man über 50 Kilo wiegt und dass man sich allgemein gesund fühlt. Also was ich eben sagte, so dieses Erkältungsthema, wenn ich gerade erkältet bin, dann darf ich eben nicht Blut spenden. Es gibt aber auch noch manche andere Regelungen, zum Beispiel, wenn ich gerade ein frisches Tattoo bekommen habe oder mir ein Piercing abstechen lassen, dann muss ich erstmal 4 Monate warten, bis ich wieder Blut spenden darf. Was ganz praktisch ist, dass wir auf unserer Webseite einen Spendescheck haben und da kann man vorab, bevor man zur Blutspende geht, sich einmal durchklicken, da kriegt man ein paar Fragen gestellt und wenn danach heißt, alles in Ordnung, dann kann man gerne auf den Spendetermin kommen. Aber grundsätzlich ist es auch so, wenn man bei uns auf dem Spendetermin ist, da wird man einen Fragebogen ausfüllen, vor Ort ist immer ein Arzt oder eine Ärztin anwesend, mit der führt man auch nochmal ein kurzes Gespräch und da weiß man auf jeden Fall, darf ich heute Blut spenden oder nicht.
Es gibt ja manche Leute, die ein bisschen Angst vor Nadeln und Blutspenden haben. Was sollte man denn beachten, bevor man zu einer Blutspende geht? Ich habe gelesen, Essen und Trinken ist wichtig. Gibt es da noch irgendwas anderes, was man beachten sollte, bevor man so einen Blutspendetermin antrennt?
Also Essen und Trinken, ganz wichtiger Punkt. Am besten so 1,5 bis 2 Liter vor der Blutspende trinken. Das ist wichtig, damit der Kreislauf die Blutspende auch mitmacht. Und gerne auch was essen vorher, also nie mit nüchternen Magen kommen. Es lohnt sich immer vorab nochmal eben eine Banane zu beißen oder ein Brot zu essen. Das ist einfach wirklich dafür da, damit der Kreislauf die Blutspende auch mitmacht. Wenn man das macht, dann braucht man sich aber eigentlich keine Sorgen zu machen. Vorab vor der Blutspende muss man sich auf jeden Fall keine Sorgen machen. Grundsätzlich ist es so, dass auf den Spendetermin medizinisches Fachpersonal ist. Das sind meistens Rettungssanitäter, die jetzt eben bei der Blutspende aushelfen. Also sollte einem wirklich was passieren, dass der Kreislauf nicht mitmacht, dann ist man vor Ort gut aufgehoben. Aber damit erst gar nichts mit dem Kreislauf passiert, sollte man vor Ort ausreichend trinken, also ungefähr 1,5 bis 2 Liter Wasser, bevor man zur Blutspende kommt. Und am besten auch nochmal was essen, zum Beispiel eine Banane oder ein Brot. Dann passiert auch nichts mit dem Kreislauf.
Wenn ich mich jetzt vorbereitet habe mit ein bisschen Essen und ausreichend Trinken, dann komme ich da an zu meinem Termin. Wie läuft so ein Spendetermin ab? Wie, wenn ich zum Beispiel noch nie bei einer Blutspende war, wie kann ich mir das vorstellen, wie so ein Termin bei Ihnen abläuft?
Genau, Sie kommen aus dem Spendetermin und vor Ort werden Sie erstmal an der Anmeldung aufgenommen. Das heißt, Sie kriegen einmal kurz die Frage, da sind Sie, wo wohnen Sie? Und dann wird man ins System quasi reingeschrieben. Ganz wichtig dabei ist, bitte den Personalausweis mitbringen. Den brauchen wir immer, damit man die Daten dann eben auch das System übernehmen kann, damit wir selbst Blutspender registrieren können. Ist erledigt, füllt man einen Fragebogen aus. Da geht es um verschiedene medizinische Sachen, zum Beispiel, ob man in letzter Zeit operiert wurde, ob man ein Tattoo oder ein Piercing bekommen hat. Also einfach Fragen, damit wir sicher gehen können, die Person ist quasi gesund und darf auch heute Blut spenden. Und dieser Fragebogen wird dann vor Ort mit einem Arzt oder einer Ärztin kurz durchgesprochen. Und wenn der auch sagt, jo, alles fein, dann geht es eben weiter zur Blutspende. Und das ist eigentlich der entspannteste Part, gerade jetzt in der stressigen Weihnachtszeit, weil da legt man sich auf die Spendeliege drauf, es wird kurz die Nadel in den Arm gesteckt und dann liegt man erstmal 10 Minuten und guckt in der Weltgeschichte rum oder guckt aufs Handy. Und dann, genau wie gesagt, 10 Minuten dauert das Ganze, dann ist das Blut entnommen. Das sind immer 500 Milliliter, die dort entnommen werden. Und wenn das erledigt ist, dann geht es weiter zum Imbiss. Denn auf jedem Blutspendetermin gibt es einen super Imbiss, da gibt es immer ganz leckeres Essen. Und das ist auch nochmal dafür da, damit man nach der Spende einfach ja nochmal gestärkt aus dem Termin rausgeht.
Ich habe mal bei Ihnen auf der Seite nachgeschaut und da gibt es auch so einen Blutgruppenbarometer. Es gibt ja manche Leute, die ihre Blutgruppe gar nicht im Vorfeld, bevor man es überhaupt gespendet hat, kennen. Gibt es da, weil ich habe gesehen, da sind manche ein bisschen leerer in dem ganzen Blutspendebarometer. Gibt es irgendwelche Blutgruppen, die Sie besonders dringend brauchen zurzeit?
Ja, also meistens sind es die negativen Blutgruppen. Also wir unterscheiden ja nach Rhesusfaktor positiv und negativ und dann eben nach dem System Blutgruppe A, B und 0. Dann gibt es die Kombination AB positiv, AB negativ etc. Und es sind häufig die negativen Blutgruppen, wo die Bestände sehr gering sind. Besonders Null-Negativ ist häufig sehr gering. Das ist nämlich die Universalblutgruppe. Die kann jeder Empfänger empfangen. Und die wird häufig benötigt, gerade für Medizin.